Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Und da sind wir wieder mit der zweiten Folge im Januar. Im Studio sind Missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber. Grüß Gott.
Grüß Gott zusammen.
Und Missio-Redakteur Christian Selberg.
Ja, hallo. Wie geht's euch im neuen Jahr? Herzlich willkommen.
Und wieder ist Burkina Faso unser Reiseziel. Christian, du warst dreimal dort, 2013, 2016 und 2020. Und Sie, Monsignore, waren auch mehrfach dort, aber vor allem waren Sie im vergangenen November zuletzt dort.
Das ist eben die letzte frische Begebenheit.
Und 2017 war das mal vorher, glaube ich.
2017 und 2016 auch zu einem großen Kongress, wo 100 Jahre Katechesenschule, die damals eben von den Weißen Vätern als das Modell für christliches Leben in Burkina Faso gegründet worden sind. Und da waren über 600 Katechistinnen und Katechisten dann zugegen, wo wir dann einen großen Kongress gehabt haben. Und da hat es 50 Grad gehabt.
Wow. Genau das Richtige für mich. Wahnsinn. Und jetzt waren es?
34. Also es war ganz angenehm.
Kuschelig.
Ja, genau.
In der letzten Folge haben wir festgestellt, dass sich das Land im Prinzip von Reise zu Reise verändert hat, bis hin zu dieser Situation heute, die wir in der letzten Folge geschildert haben, die von Unsicherheit und islamistischen Überfällen geprägt ist. Und wir hatten geendet mit 3 Stichwörtern zu Ihrer Reise im November. Und Christian hat auch noch 3 Stichwörter in die Runde geworfen. Wollen wir die nochmal wiederholen?
Ja, wir haben die jetzt 2 Wochen lang durchgemischt und nochmal ausgewürfelt. Und welche hatten wir? Erinnert ihr euch noch dran? Es ging um die Grundsteinlegungen vielleicht sogar, militärischer Begleitschutz, Thomas Sankara. Und eigentlich schwingt bei mir immer noch das Wort Goldminen nach. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht genau genug erklärt.
Das hatten wir nicht als Begriff, aber das erklärst du gerne gleich nochmal.
Genau, wenn es um die Region geht, in der sie waren, ist das nämlich nochmal ganz wichtig, weil sie gesagt haben letztes Mal, da konnten sie nicht hin, das war zu gefährlich. Da müssten wir, glaube ich, nochmal beschreiben, warum da die Leute nach Gold suchen und so weiter.
Okay.
Und ich hatte noch angefügt, selbstbewusste junge Frauen.
Und zwar ganz schön viele.
Ja.
Inzwischen.
Also mittlerweile waren das beim Treffen so eine Runde von über 30 jungen Damen, die dort alle studieren und ihr Leben und auch die Ausbildung in die Hand nehmen und sagen, wir wollen für unser Land was tun, auch jenseits vom Mainstream. Fand ich ganz spannend und interessant.
So, jetzt sind wir schon mittendrin und ich glaube, es wird fürchterlich kompliziert, wenn wir jetzt nicht endlich erklären, wo sie hingefahren sind. Weil ich habe ja auch mal so ein bisschen in den Reisewarnungen des Auswärtigen Amts gestöbert und da gibt es ja tatsächlich eine Reisewarnung, das hatten wir in der letzten Folge schon gesagt. Man sollte, steht da zum Beispiel, überhaupt nicht aus Ouagadougou und Bobo Dioulasso rausfahren. Das sind die beiden großen Städte. Und dann steht da, führen Sie unausweichliche Reisen über Land ausschließlich am Tag mit bewaffneter Eskorte und nach Anmeldung bei der Polizei und oder Gendarmerie durch. Sie waren in Fadan-Gourma und das liegt im Osten des Landes. Hatten Sie eine bewaffnete Eskorte dabei?
Zum Schluss ja. Also zu Beginn sind wir von Ouagadougou weggefahren und dort sind wir eigentlich normal über Land dann unterwegs gewesen. Aber das sind auch zum Teil sehr, sehr große Straßen und auch gute Straßen mittlerweile.
Und da hatten Sie keine Begleitung, obwohl es ausdrücklich empfohlen wird?
Den ersten Teil nicht. Also die Begleitung war Generalvikar, der Ökonom der Diözese und ein Fahrer, den wir dabei hatten. Und die haben eben auch von sich aus gesagt gehabt, dass man auf dieser gut ausgebauten, schnellen Straße eigentlich auch keinen Begleitschutz braucht.
Mhm.
Und das Einzige, was wir erlebt haben, immer wieder, aber das ist ganz normal jetzt mittlerweile im Lande, dass man immer wieder, wenn man an Orte kommt oder Ortseinfahrten oder so durchfährt, dass man dort dann auch kontrolliert wird, dass man dann die Koffer aufmachen muss, weil die Leute sonst Angst haben, vielleicht könnte dort irgendein Sprengstoff oder Waffen oder sonst was drin sein.
Und das ist oft aus Sicherheitsgründen eine gute Idee, kann aber natürlich oft auch unterlaufen werden, weil theoretisch muss man nur die richtige Geldsumme dem Posten zustecken und kann vielleicht auch durchschlüpfen. Ich kann das jetzt nicht belegen, aber Man weiß es schon immer wieder, dass es gerade so, weil man fragt sich ja, woher haben die Terroristen ihre Waffen? Wie kommen die überhaupt da dran? Wie kommen die auch hin? Wenn das so streng kontrolliert wird, irgendwelche Kanäle muss es da ja geben. Und das läuft oftmals dann eben so, dass die Terroristen nicht nur Leute von außen sind, sondern dass die ihre Verbündeten haben in den einzelnen Orten, ihre Kontaktleute, die sie da eingeschleust haben und so in der Zusammenarbeit das dann eben auch schaffen, ihre Dinge zu planen. Deswegen, wenn man da so an den Posten steht und bewaffnete Leute einen anschauen, dann denkt man sich ja immer, ja, es geschieht zu meinem eigenen Schutz, aber so richtig sicher ist man sich dann auch immer wieder nicht,
sagen,
oder?
Ich fühle mich da eher unsicher, vor allem, wenn es eine Militärregierung ist, würde ich denken.
Und man denkt sich so, hoffentlich sage ich nichts Falsches. Oder? Ja.
Und kurz, also ich habe mich jetzt nicht unsicher gefühlt, muss ich jetzt wirklich sagen, weil ich wirklich auch immer von anderen Reisen es ja auch kenne, dass die Partner von vor Ort wirklich auch diejenigen sind, die das gut einschätzen können und das auch immer so bisher gemacht haben und getan haben. Von daher hatte ich dort eigentlich keine großen Sorgen, sage ich jetzt einmal so. Man nimmt natürlich aufmerksam wahr, dass es eben im Verhältnis zu 2017 jetzt dort wesentlich mehr Kontrollen und das alles auch gab. Auch dann beim Flug von Ouagadougou nach Bobo Dioulasso, wo man dann noch einmal genau dieselben Dinge ausfüllen musste wie bei der Einreise nach Burkina. Also was es früher nicht gegeben hat, wenn man einmal mit Visum und bei mit den Dingen Inlandsflügen dann so normal, aber das musste dort dann auch noch einmal gemacht werden. Und dann, wie wir so 20 Kilometer vor Fader Gurma dann dorthin gekommen sind, da kam dann eben auch Schutz durch Polizei und Militär hinzu. Die haben dort gewartet.
Die wussten, dass sie kommen.
Die wussten, genau.
Haben sie in Empfang genommen und dann begleitet.
Genau, also da haben die, die mich abgeholt haben, also Generalvikar und der Ökonom und so, die haben das alles organisiert gehabt und die Leute dort verständigt und die Termine ausgemacht und so. Und dann ging es von dort aus dann mit 4 Fahrzeugen, die dann mit Militär und bewaffneten Leuten unterwegs waren. Da gibt es auch dann zum Schluss dieses Foto. Währenddessen durfte man auch keine Fotos machen, auch nicht davon, dass man so begleitet wird. Aber zum Schluss wollten nach dem Mittagessen die Soldaten dann für ihre Familien zu Hause ein Foto mit Monsignore Huber machen.
Und das haben wir natürlich
gemacht. Haben wir natürlich gemacht.
Das nehmen wir als Titelfoto, oder?
Ja,
das können wir machen. Ganz nett. Oder zumindest als ein Bild auf dem Titel. Aber das Reiseziel hat ja auf jeden Fall diesen Aufwand gelohnt, denn Sie haben da schon, Sie haben schon gesagt, Sie haben da 30 junge Frauen getroffen, die Sie, glaube ich, vor 7, 8 Jahren schon als junge Mädchen getroffen haben. Und jetzt sind da noch viel mehr Schülerinnen in einer Einrichtung, zu der man so schwer jetzt hinkommt. Also wirklich nicht allein gelassen.
Also ich finde es ganz toll, muss ich auch wirklich sagen, was sich dort auch auf dem Campus ereignet hat. Ich durfte ja 2016 den ersten Grundstein legen, da war überhaupt noch nichts da. Und dort sollte dann eben diese Schule entstehen, um die Schülerinnen
für Mädchen,
die dann nicht nach der Grundschule vielleicht dann gleich zwangsverheiratet oder sonst irgendwas auf der Straße sind, sondern dass sie eine Ausbildung, ein Gymnasium eigentlich dann auch absolvieren können und von dort aus dann studieren können. Und da waren damals 20 junge Mädchen mit dabei, wie dieser Grundstein gelegt worden ist. Und heute ist es eine große Schule, wo über 500 Mädchen die Ausbildung und auch die gesamte Betreuung durch die Schwestern, die dort sind, dann erleben können. Und das ist schon etwas, was auch Freude macht, das zu erleben und auch zu sehen, dass man dort eben auch etwas bewirken kann. Denn ich bin dann später nach der Einweihung und der Grundsteinlegung mit den jungen Studentinnen, die eben jetzt an unterschiedlichsten Orten Burkina Faso studieren, zusammengekommen. Und es war dann natürlich auch noch einmal ein ganz, ganz toller Austausch und auch noch einmal eine Bestätigung, dass das, was wir an Solidarität zeigen, wo wir Unterstützung kriegen von unseren Spendern und Spenderinnen, dass das etwas voranbringt.
Das heißt, das waren Mädels, die wirklich dort zur Schule gegangen sind?
Ja.
Und
die ich 2016 dort schon getroffen habe, weil sie bei der Grundsteinlegung mit dabei gewesen sind.
Damals war es der Grundstein für die Schule. Was war es jetzt für ein Grundstein?
Weil jetzt dort über 500 Schülerinnen da sind, ging es jetzt darum, für die naturwissenschaftlichen Fächer ein Laboratorium zu errichten, Das war der Grundstein. Und auf der anderen Seite musste das Refektorium erweitert werden, wo sie eben Mittagessen, und das wurde eingeweiht. Also es war so eine Doppelfeier.
Wie groß ist denn das Einzugsgebiet oder der Ort, in dem Sie da waren? Weil ich meine, ich kenne jetzt außer Ouagadougou, was für Stadt, Land, Fluss total super ist, eigentlich kaum eine Stadt da.
Der Einzugsbereich, würde ich jetzt einmal so sagen, ist um Fadagourma herum. Also selber ist es ja auch nicht ganz so klein, aber um Fadagourma herum so 30, 40 Kilometer. Und das heißt für diese Gegend sehr viel, weil dort ist die Autobahn eben nicht mehr da. Deswegen sind auch eben relativ viele von den Mädchen dort im Internat, weil sie nicht nach Hause können.
Und Fadagourma ist eine große Stadt?
Eine mittelgroße Stadt, würde ich sagen.
Man muss sich diese Sahelsiedlungen vorstellen. Das sind oft so langgestreckte, sandige, erdige, lehmige Häuser und Bauten, die so zusammengesammelt sind, die oft auch schon auf jahrhundertealten Routen, Handelsrouten liegen, Karawanenrouten früher durchgegangen sind Richtung Sahara und diese Städte sich so im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben. Aber da reden wir nicht von Millionenstädten, sondern ja, Handelszentren eher so in der Gegend. Wie Sie sagen, ja, ich habe das auch so in Erinnerung, sehr weitläufig, sehr ländlich, viele kleine Dorfsiedlungen.
Weil 700 Schülerinnen und Schüler, Schülerinnen, das ist ja, sind einfach schon viele Menschen, die von irgendwo herkommen müssen.
Ja, aber es gibt auch viele junge Menschen dort. Also das ist also wirklich auch, also es gibt sehr viele Kinder, und also ich hätte jetzt einmal geschätzt, dass das, also so, man weiß ja auch nicht ganz genau, weil die ja auch oft nicht registriert sind. Aber ich hätte mal wahrscheinlich geschätzt, dass es so an die 50.000 Einwohner offiziellerweise hat.
Und Sie haben gesagt, dass diese Studentinnen, mit denen Sie gesprochen haben, jetzt auch ein bisschen was zurückgeben möchten. Die haben selbst Sozialprojekte, in denen sie arbeiten?
Zuerst einmal sind die Studentinnen diejenigen, die eben auch studieren in den unterschiedlichsten Fächern. Also von Kunst über Lehramt, über Sport, also eine junge Frau, die gesagt hat, also wir müssen was tun bei uns, dass die Frauen auch Fußball spielen können und einige andere Dinge so. Also ganz, ganz spannend. Oder auch Ingenieurwesen oder Architektinnen, die dann gesagt haben, wir wollen unser Land als Burkinabé aufbauen mit unserem Wissen, das wir haben. Wir wollen nicht irgendwo nach Amerika oder sonst irgendwo hingehen oder nach Europa oder nach Frankreich, sondern wir wollen das hier dann einbringen. Und was Sie jetzt gemeint haben, da geht's
eigentlich. Was ich gedacht habe, zu hören eben.
Da geht's eigentlich darum, dass die Schülerinnen und Schüler in dem Campus zu den armen Speisungen in die Stadt und dort dann an die Treffpunkte gehen, um dort Lebensmittel verteilen zu können für Flüchtlingsfamilien, die von anderen Städten herkommen. Und da haben wir eben auch ein Projekt, wo wir diese Nahrungsmittelausgabe unterstützen. Und das haben mir die Schwestern und die Schülerinnen dann eben auch gesagt, die Mädels sind so zwischen 13 und 18, dass die das für sich ganz wertschätzend finden, dass sie dort eben auch mithelfen können, dort etwas zu tun.
Das ist eine Flüchtlingsroute, oder?
Ja, das ist so, dass aufgrund dieser Terrorgefahr viele Dörfer sich leeren, also weil die Leute weggehen aus ihren Heimatdörfern. Und dann entweder im Nachbardorf oder noch weiter weg versuchen, Unterschlupf zu finden, sei es bei Verwandten oder einfach bei einer anderen Kirchengemeinde, und sozusagen dort dann wieder die Häuser geöffnet werden und die Leute Quartier finden. Aber natürlich unter schwierigsten Bedingungen. Also diejenigen, die sowieso schon wenig haben, teilen noch mit denen, die zu ihnen kommen und bei ihnen an der Tür anklopfen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert, dass eben junge Leute lernen, wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu helfen, wie stark dadurch ein Land, eine Nation werden kann, wenn einfach ein tief verwurzelter Gedanke da ist, ich helfe denen, denen es nicht so gut geht, und wenn das da junge Menschen voranbringen, also das ist wirklich fantastisch.
Und das sind häufig, glaube ich, stolz, ne?
Ja, also wirklich zu spüren, dass jetzt nicht nur in Anführungszeichen das Wissen, dass ich an der Schule vermittelt kriege, wichtig ist, sondern dass eben auch die soziale Komponente dort ein ganz, ganz wichtiges Element ist. Und es ist ja so, dass dort gerade meistens die Pfarreien die Anlaufspunkte sind. Also wir haben dort in vielen Pfarreien in Burkina Faso an unterschiedlichsten Stellen Projekte, wo es darum geht, die Flüchtlinge, die aus anderen Teilen dorthin kommen, mit Nahrungsmitteln und Hygienemitteln und anderen Dingen zu unterstützen, weil, wie Sie es auch gesagt haben, die Leute, die die aufgenommen haben, vor Ort selber auch eigentlich fast nichts haben, um da dann eben auch ein bisschen mitzuhelfen. Und wenn die Mädchen da mit dabei sind und auch noch einmal das sehen, das, glaube ich, gibt ihnen ein Selbstbewusstsein und das ist gut.
Und diese Schule hat auch ein Internat und das heißt, die Mädchen sind Tag und Nacht zusammen.
Genau. Die meisten sind im Internat. Es gibt ein paar wenige, die von der direkten Umgebung kommen. Und wichtig ist ja auch an solchen Orten die Einweihung des Refektoriums, also des Speisesaals, weil es dort auch für die, die dorthin kommen aus der Umgebung, drei feste Mahlzeiten gibt. Das sind ja auch Dinge, die durchaus
die
eben...
Die können auch dorthin, ja, die Mädchen, die auch dorthin kommen.
Genau.
Nicht also, die ganze Bevölkerung drumherum, sondern die Mädchen, die dort in der Schule sind.
Genau.
Ja, und es ist halt wichtig, dass Mädchen in der Schule eine gute Unterkunft haben, eine sichere Unterkunft. Ja. Wo die Familie eben auch weiß, die Eltern wissen, da sind die gut aufgehoben, da sind die nicht in Gefahr. Es gibt ja allerlei Gefahren für Mädchen in dem Alter, bis hin zu einem Thema wie zwangsweise Verheiratung, die in vielen Dörfern eben auch immer noch virulent ist. Also dass irgendein Gremium, ältere Herren entscheidet, die und die Tochter soll doch da und dahin gegeben werden. Und wenn eben Eltern sagen, nein, meine Tochter, unsere Tochter soll eine andere Chance in der Zukunft haben, dann ist es wirklich eine Tür, die sich öffnet, wenn die eben da in die Schule gehen können und eben auch dort bleiben können. Und da wissen die, da sind die so und so viele Jahre sicher aufgehoben, bis sie ihren Schulabschluss haben. Und dann haben sie so viel gelernt und sind schon auf einer anderen Spur im Leben und können die auch weiterverfolgen.
Und haben auch nicht die Idee, nach Europa kommen zu wollen. Das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger...
Ja, also ich bin der Meinung, wenn jemand gut ausgebildet ist und das Ziel hat, in einem anderen Land zu arbeiten, sollten wir nicht sagen, nein, das dürfen die nicht. Also wir wollen ja nicht haben, dass wir sagen, die sollen alle bleiben, wo sie sind. Aber man hat nicht dieses Bedürfnis, diese Armutsflüchtlingsroute,
genau,
diese hochgefährliche Route durch die Sahara nehmen zu müssen, übers Mittelmeer. Und da nicht mal sicher zu sein, dass ich sicher ankomme.
Was ich damit sagen wollte, ist, dass es dem den Druck nicht gibt, dass du das Land verlassen möchtest, weil du einfach in deinem eigenen Land nicht mehr herkommst. Wenn du eine gute Ausbildung hast, gibt es gute Gründe, in deinem Land zu bleiben.
Monsignore, wir haben
uns auch... Ich glaube, die beiden Dinge sind dort ganz, ganz, ganz wichtig miteinander zu sehen. Also so wie ich sie erlebt habe von den jungen Frauen jetzt, die dort studieren, die alle, und das haben sie nicht nur gesagt, weil ich da bin, gesagt haben, wir wollen jetzt hier etwas bewegen, wir wollen auch in unseren Familien und in unseren Dörfern etwas bewegen. Das, glaube ich, ist schon etwas, was für sie ganz, ganz wichtig ist. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, wenn eine solche junge Frau eine gute Ausbildung hat und dann meinetwegen in einem anderen Land jemand gesucht wird und sie dann sagt, das kann ich mir gut vorstellen, soll eine internationale Möglichkeit durchaus gegeben sein. Also
ja,
ich finde
also
das ja
Chance
ganz stark.
Ja. Aber eben nicht als
Also nicht als Druck und sich dann auch so, wie Sie es gesagt haben, sich auf diese Route dann aufmachen zu müssen, wo weiß Gott was mit Ihnen passiert. Ich war jetzt vor kurzem auch gerade erst in Kakuma, dem Flüchtlingslager in Kenia, wo junge Frauen, die aus dem Südsudan gekommen sind, auf ihrer Route dorthin, wo sie geflüchtet sind, also mehrfach vergewaltigt worden sind und einiges andere. Also dieser Druck ist dann nicht da, um sich solchen Gefahren dann auch auszusetzen.
Wie war denn diese Grundsteinlegung? Wie war denn da die Stimmung? War das eine wilde Party?
Beides miteinander. Also die Mädchen haben gesungen, es ist getanzt worden und der Architekt hat uns auch noch einmal die Dinge vorgestellt. Es war auch eine tolle Trommlertruppe da und die Mädchen haben dann eben auch alles gezeigt, was sie können mit Tanzen, Singen. Und es war ein junges Mädchen da, die wird vielleicht so 15 gewesen sein, die dort dann vor der versammelten Mannschaft, es war der Bischof auch mit dabei und was also auch die Honoration des Ortes und so, die hat die Moderation dort dann auch übernommen.
Da
also
dazu,
war wirklich eine tolle und gute Feier.
Und die Tatsache, dass Sie jetzt dorthin gekommen sind, um nochmal einen Grundstein für ein Labor zu legen und diesen Weg, der ja nicht ganz ungefährlich ist oder zumindest von dem das Auswärtige Amt abrät, auch auf sich genommen haben, was bedeutet das für die Leute dort?
Für die Leute vor Ort war das also wirklich etwas, das sie eben immer, und mir ist es fast ein klein wenig peinlich dann manchmal gewesen, dass sie gedankt haben, dass man dorthin kommt, dass die Menschen sehen, also sie sind nicht abgeschrieben mit all dem, was sich dort tut, sondern dass eben auch wir bei uns hier Notiz nehmen davon, wie es ihnen geht und was die Probleme dort vor Ort sind. Und ich denke, dass unser Gespräch dort auch eine gute Möglichkeit ist, dieses dann auch zu uns zu transportieren. Und ich habe es auch überall versprochen, dass ich eben auch bei uns hier überall davon erzähle, was ich dort auch erlebt habe.
Und das heißt, Sie schicken den Link zur aktuellen Folge der Reisewarnung auch nach Burkina Faso?
Richtig.
Ja, man.
Die Schwierigkeit wird die ein klein wenig mit dem Verstehen sein, aber dann schauen
aber
wir mal.
Aber die Tatsache, dass...
Wir könnten uns ja jetzt auch in Französisch unterhalten weiterhin.
Pas de problème. Sie könnten es, ich vielleicht nicht. Christian, du wolltest gerade was sagen. Haben wir dich aus dem Konzept gebracht? Sag's ruhig auf Französisch.
Ich glaube, es gibt viele, die Deutsch lernen in Westafrika. Es gibt,
ehrlich?
Ja, ich denke auch mit dem Thema, dass Französisch nach wie vor zwar die erste Amtssprache ist, obwohl es diese so Abwendung gibt. Aber ich meine mich zu erinnern, dass viele gelegentlich auf den Reisen immer mal wieder auch gesagt haben, wir haben Deutsch in der Schule gehabt. Oft leider dann nur 1, 2, 3 Jahre. So, und wir wissen ja, Deutsch ist leider eine schwierige Sprache zu lernen.
So wie bei uns zweite Fremdsprache, ja. Französisch, schwierig zu lernen.
Richtig.
Aber
man aber muss nur dazu sagen, für die Leute, die es nicht wissen, Monsignore spricht wirklich fließend Französisch.
Aber wie Sie sagen auch, weil eben auch diese Wissbegier, diese Freude am was lernen ist einfach da. Und das sieht man ja daran auch. Also in Naturwissenschaften, aber auch Fremdsprachen lernen zu wollen, diese Motivation, dass Bildung eben ein Türöffner sein kann für eine bessere Zukunft, das ist ja das Schöne dran. Ja. Und ich will das vielleicht nochmal kurz sagen, vor dem Hintergrund, dass es eine schwierige Region ist, nicht nur wegen diesem Thema Terrorismus, sondern wie Sie in der vergangenen Folge gesagt haben, sehr viele junge Menschen versuchen ja ihr Glück in diesen Goldminen. Also die gehen eben gerade nicht in die Schule, sondern suchen da nach Gold in Erdlöchern 20, 30 Metern in der Tiefe, weil sie sich da schnellen Reichtum versprechen. Jungen wie Mädchen, und dass man eben eine Schulbildung als Alternative hat, das ist eben ja auch unser Ansatz. Das möchten wir ja fördern, dass es dort eben eine Perspektive gibt, abseits von diesen Dingen, die schnellen Reichtum versprechen, aber mit so, so vielen Gefahren verbunden sind. Also wie viele Menschen sterben da in diesen Stollen, weil die einbrechen. Die sterben auch, weil da giftige Chemikalien verwendet werden und so weiter und so weiter. Da gibt es Gewalt, sexuelle Übergriffe.
Folge dazu.
Ich war da in Fadan Gurma damals eben auch dort, als das noch möglich war, wie Sie sagen. Deswegen habe ich das in der vergangenen Folge spannend gefunden, dass man da heutzutage nicht mehr hin kann, so einfach, weil es eben auch so ist, dass diese verschiedenen Terrorgruppen die Goldminen kontrollieren und sich die Einnahmen sichern. Heutzutage weiß man viel mehr als noch vor ein paar Jahren, dass dieser Goldhandel, der zwar sehr informell abläuft, also sehr viele einfache Leute, die da Gold rausklopfen und raushämmern und rausgraben. Aber das ist inzwischen international organisiert. Da gibt's dann kleine Händler, die das aufkaufen, die das weiterverkaufen. Und ich glaube, die Arabischen Emirate, Dubai im Besonderen, sind da die Hauptzielorte, wo diese Rohstoffe dann hingehen und weiterverarbeitet werden zu Schmuck und so weiter. Also da ist ein internationaler Handel da, wo auf dem Rücken der kleinsten Leute sehr, sehr viel Geld gemacht wird und sehr viel von diesen terroristischen Kämpfen auch zu erklären ist, weil es da eben auch um Zugang zu Reichtümern geht für die verschiedenen Gruppen, die sich da ihr Geld und ihre Quellen sichern wollen. Das hat man in Mali genauso, das hat man aber auch weiter östlich hinüber im Sudan, wo gerade dieser schreckliche Krieg herrscht und wo es auch darum geht, wer bekommt den Zugang zu diesen Goldadern. Und in den Emiraten sitzen Leute, die da Reichtümer anhäufen und eigentlich nicht zur Verantwortung gezogen werden. Und wenn wir als Missio, wenn wir als katholisches Hilfswerk zumindest auf dieser Ebene einigen Leuten, und inzwischen sind es einige hundert junge Leute, wenn wir denen einen Ausweg anbieten können, wir selber können das ja nur im Vertrauen darauf, dass unsere Partner vor Ort das auch machen. Das ist doch wirklich toll.
Das finde ich jetzt gerade nochmal einen ganz wichtigen Punkt, dieses im Vertrauen darauf, dass unsere Partner vor Ort das machen. Das ist, glaube ich, der Unterschied, den ein katholisches Hilfswerk zu verschiedenen anderen Hilfswerken hat. Die Partner bleiben immer da.
die sind schon da und bleiben da und werden hoffentlich auch die Zukunft gestalten. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig eben auch von unserer Arbeit. Wir brauchen keine Außenstelle zu gründen. Wir brauchen nicht irgendwo ein Büro zu eröffnen, sondern wir haben den direkten Kontakt zu den Leuten dort. Und deswegen war es auch wichtig, dorthin zu reisen, um den Leuten dann zu zeigen, so wie sie es dann auch gesagt haben, das wird dann vor Ort durchaus auch wahrgenommen. Also, dass die sagen, das ist gut und schön, dass sie da sind. Und ich selber sage immer, auch für mich ist es wichtig, nicht nur irgendeine Projektvorlage zu unterschreiben, sondern mit den Menschen dann auch in Kontakt zu kommen. Und ich denke, das ist einer der großen Schätze, die wir als katholische Kirche haben, dass wir beziehungsbildend arbeiten und das über Grenzen, Ethnien und Nationen hinweg. Und das, glaube ich, macht es dann eben auch aus, zu sagen, also dort ist diese Schwesterngemeinschaft, die genau dort an dem Brennpunkt arbeitet und weiß, was brauchen diese Mädchen jetzt. Die brauchen jetzt ein Labor. Und deswegen kann man dann eben auch sagen,
unter Umständen nicht drauf gekommen, genau, dass sie ausgerechnet ein Labor brauchen. Ja. Genau. Eine Sache müssen wir jetzt noch aufklären. Du hattest noch einen Stichpunkt, Christian, in die Runde geworfen von dem Gründer des Staates. Wie passt der denn jetzt da rein?
Naja, ich hatte den Namen Thomas Sankara noch angeführt, weil ich gesagt habe, über Burkina Faso sprechen. Menschen aus Burkina werden sagen, warum habt ihr Thomas Sankara nicht erwähnt? Wegen ihm gibt's den Namen Burkina Faso überhaupt. Zu Kolonialzeiten Obervolta hieß das Land, also von Franzosen so benannt.
Bis in die 80er Jahre hinein noch, ne?
Ja.
Weil der Volta ist der Fluss, der das Land durchzieht. Und da gibt es eben den oberen Teil und den unteren Teil.
Stimmt. Und
obere Volta und Untervolta.
Okay.
Thomas Sankara war eben auch, ich glaube, Anfang der 80er Jahre ein Militär, war so Ende 20, Anfang 30 und kam da an die Macht und ist eben so eine prägende Figur für Westafrika geblieben. Er hatte nur wenige Jahre an der Macht, dann gab es einen Putsch und er wurde umgebracht, hat aber bis heute sehr, sehr viele Verehrer. Und es ist, denke ich, nicht zu unterschätzen, dass der jetzige Militärherrscher bewusst an diese Tradition anknüpft. Thomas Sankara stand dafür, dass er gesagt hat, wir sind das Land der aufrechten Menschen, wir können uns selber aus der Armut herausarbeiten, wir brauchen nicht die Kolonialmacht Frankreich, wir produzieren selber unsere Baumwolle und unsere Textilien. Hat aber eben auch die Tendenz gehabt, als Militärherrscher Opposition zu unterdrücken. Man weiß nicht so genau, wie hätte er sich entwickelt, hätte er länger an der Macht bleiben können. Aber es ist eben nicht von ungefähr, dass jetzt gerade dieses Jahr ein neues Mausoleum für ihn errichtet worden ist in Ouagadougou, dass der international bekannte Architekt Francis Kere, den wir auch kennen als Designer des Campus von Prinz Ludwig in Kenia, der aber aus Burkina Faso kommt, dass er eben dieses Mausoleum gestaltet hat, also wirklich auf einem hohen internationalen Level Thomas Sankara wieder zu neuen Ehren kommt, der so immer einer derjenigen war, der für ein selbstbewusstes, junges Afrika stand. Im besten Falle wird es so sein, dass Burkina Faso und damit Westafrika in so eine selbstbewusste Zukunft geht. Im schlechteren Fall wird es so sein, dass sich die Lage der Menschen auf lange Sicht nicht verbessert und die jetzigen Herrscher doch wieder Gewalt ausüben und sich an die Macht klammern. Und das ist jetzt eine Phase, wo man das noch nicht so genau weiß. Aber zwischen diesen beiden Bällen, die man da jongliert, bewegt sich das Spiel derzeit. Und ich denke, unsere Leute vor Ort, unsere kirchlichen Partnerinnen und Partner sind da auch gerade noch am Suchen. Wie wird sich das entwickeln? Wie wir aber jetzt gehört haben heute und in der vergangenen Folge, es wird sehr, sehr viel Gutes gemacht und das wird auch weitergehen. Es wird spannend sein, wohin sich die Dinge entwickeln. Und vielleicht können wir ja in ein, zwei Jahren nochmal eine Folge machen und dann schauen, was ist aus Burkina Faso dann geworden. Das war mir noch wichtig anzufügen.
Und vielleicht gibt es dann eben auch keine Reisewarnung mehr dorthin.
Das wäre schön.
Die Hoffnung haben Sie auf jeden Fall.
Ja.
Weil die Entwicklung eigentlich positiv ist und einiges darauf hindeutet, dass diese Militärregierung die Lage in den Griff bekommen wird.
Ob es die Militärregierung ist oder wie auch immer man sich dort weiterentwickelt. Also ich bin vor allen Dingen, vielleicht bin ich dort subjektiv ein bisschen von den jungen Leuten, den Studentinnen und Studenten dort beflügelt zu glauben, die wollen etwas bewegen im Land und durch die Bildung, die sie haben, kann das durchaus zu etwas ganz Positivem werden.
Das ist doch mal ein schönes Schlusswort, oder? Auch wenn die Lage gerade nicht so vertrauenerweckend zu sein scheint.
Ja, so ist es weltweit leider. Böse Kräfte sind leider auf der ganzen Welt am Werk, aber wir glauben dran, dass das Gute siegen wird.
Genau. Und da tut Missio das eine dazu, indem es zum Beispiel die Ausbildung von jungen Frauen unterstützt. Vielen, vielen Dank für diesen Hoffnungsschimmer.
Ich sage danke.
Und wir verabschieden uns für heute, nämlich...
Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Christian Selper, vielen Dank.
Herzlichen Dank, Wolfgang Huber, und vielleicht auch einmal wieder beim Podcast.
Immer wieder gerne. Ich sage auch tschüss, bis zum nächsten Mal, Brigitte Strauß.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.